Good to be with you today.
Es ist schön, mit euch heute zusammen sein zu dürfen. Ich freue mich darauf, sprechen zu dürfen, denn es ist das allererste Mal, dass wir das jetzt so machen, dass wir etwas als Video aufnehmen, hier von Tulsa-Catoosa. Und für alle von euch, die ihr jetzt in Alverston zuhört oder irgendwo anders auf der Welt, möchte ich zuerst mal etwas erzählen, wo wir uns hier befinden, denn hier an diesem Ort ist schon so vieles passiert. Hier ist das Hauptquartier von Servants of the Lord Ministries. Hier ist ganz viel passiert von dem Training, von der Ausbildung der Vergangenheit. Und Gott hat mir erlaubt, dieses Eigentum 1994 vor 26 Jahren zu kaufen. Und das ist jetzt mein Büro, Training Center und auch mein Zuhause. Und hunderte von Predigten, Botschaften sind hier ausgegangen. Auch Dinge, die jetzt als Audio zur Verfügung stehen, in der Bibliothek von SLM, wo wir jetzt Zugang für haben können, Aber wegen der Pandemie, das ist eine ganz ungewöhnliche Zeit, ein ungewöhnliches Jahr, in dem wir leben, sodass wir unsere Konferenz, die wir sonst immer alle 2 Jahre machen, nicht machen können. Es ist das erste Mal, dass wir das nicht durchführen können. Ganz ursprünglich haben diese Konferenzen, diese mal hier stattgefunden, die ersten 1 oder 2, und dann haben wir das verschoben nach England, weil es einfach für viele einfacher war, dann dorthin zu kommen, als wenn alle hier rüberkommen. Und von daher ist es ein bisschen interessant, dass hier, wo der Dienst, unser Ministry mal angefangen hat, alles zu pionieren, die ersten 100 Nationen, das hat alles hier begonnen. Und jetzt ist es Keith, der diese Aufgabe übernommen hat, der Pionier zu sein, neue Türen zu öffnen und neue Nationen zu gehen. Aber weil die Konferenz dieses Jahr abgesagt werden musste, wollten wir zumindest irgendetwas machen. Denn in dieser Pandemie passieren einfach viele Dinge. Und es ist eine aufregende Zeit, für viele eine erschreckende Zeit. Aber für andere ist es auch eine Zeit, die sie begeistert, nämlich die, die Gottes Kinder sind. Und ich bekomme viel Feedback von verschiedenen Leuten und auch Keys von Dingen, die einfach jetzt auf der Welt passieren. Also Leute, die er ausbildet und weiterführt. Und die von euch, die zu dem Freundeskreis von SLM gehören, die jetzt auch hier zuschauen. Da müsst ihr sehen, dass auch viele gute Dinge während der Pandemie passiert sind. Dass einfach viele Leute Fortschritte machen konnten, wo sie jahrelang gekämpft haben. Denn ganz oft vorher waren wir einfach so beschäftigt, durch unser tägliches Leben überhaupt unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Und wenn wir dann nach Hause kamen, wo wir noch andere Dinge zu tun hatten, die Familie wartete. Und das hat einfach die Zeit reduziert, einfach mit dem Herrn Zeit zu haben und dass der Herr in uns wirkt und an uns wirkt, sodass wir aufwachsen können. Also der Vorteil und der Segen, den das hat für die, die Kinder Gottes sind, dass ganz viele von uns jetzt von zu Hause aus arbeiten konnten und dadurch mehr Zeit zu Hause hatten und mehr, ja, hochqualifiziertere Zeit mit dem Herrn haben konnten. Und außerdem auch die, die am Kämpfen sind, die Hilfe brauchen, gab ihnen jetzt die Zeit, mehr kommunizieren zu können, mit jemandem sprechen zu können, im Dienst, der weiter ist wie Keith. Die Leute, die sie als Vorbilder in ihrem Leben sehen, dass sie in der Lage waren, mit denen zu kommunizieren und direkt Antworten zu bekommen. Keith hat viele Botschaften herausgebracht, weil er jetzt auch nicht mehr so viel reisen kann, wegen dem Coronavirus. Aber er erreicht trotzdem mehr Leute, weil er mehr Meetings machen kann, Fragen- und Antwortstunden und gerade mehr Zeit, einfach Leute zu beraten. Und das waren Dinge, die er vorher nicht tun konnte, vielleicht nur ab und zu per E-Mail. Also von daher müssen wir uns das mal von der anderen Seite aussehen. Vom Natürlichen aus ist das eine schreckliche Zeit. Tausende oder Hunderttausende haben ihr Leben verloren. Das ist fürchterlich. Und es gibt keine Frage für mich, wer dahinter steckt. nämlich Satan. Er ist das, der das Elend bringt. Er freut sich, wenn er sieht, dass Leute leiden. Aber Gott liebt uns. Und Gott schenkt uns Schutz. Also wenn wir das alles sehen, also sehende Christen, die im Frieden jetzt sind, die Freude haben, die in einer Freude in einer Zeit haben, wo die Welt sagt, jetzt hat man eigentlich keinen Grund, Frieden zu haben oder Freude zu haben. Das ist dann herausstechend für deine Nachbarn, für deine Familien, für deine Freunde, dass die für Menschen, die eben nicht diese enge Verbindung mit dem Herrn haben, die vielleicht zwar Christen sind, aber doch im natürlichen Bereich leben. Und Satan kann sie dann angreifen mit seinen. Sie gucken immer die Nachrichten und dann hören sie nichts anderes als schlechte Nachrichten. Was anderes hörst du dort nicht. Und dann wird immer das Negativste, was sie nur finden können, noch negativer gemacht. Und dadurch wird in Menschen Furcht erzeugt. Und Furcht bringt immer Qual mit sich. Also stell dir vor, du wärst jetzt nicht mal Christ und du hast nicht die Option, du hast nicht die Möglichkeit, all deine Sorgen auf den Herrn zu werfen. Du hast keine andere Möglichkeit. Du hast nicht die Möglichkeit, in seine Gegenwart zu kommen, wo Satan keinen Zugang zu dir hat. Du kannst da nicht hinkommen. Stell dir das vor. Du hast dann nur die Nachrichten, die die Welt dir bringt. Und dann kämpfst du. Und du versuchst damit umzugehen, was auch immer möglich ist, was auch immer du finden kannst. Und versuchst deinen Verstand beschäftigt zu halten. Oder manche gehen in Alkohol, Drogen hinein, um all dieser Unruhe in ihrem Verstand auszuweichen, weil sie einfach so voller Furcht sind von dem, was kommen wird. Das wird uns schon gesagt in der Bibel als Zeichen der letzten Zeit, dass die Menschen vor allem Angst haben werden. Aber das ist doch nichts Gutes. Und Ängstlichkeit führt in Depression. Depression bringt Hoffnungslosigkeit. Und in Hoffnungslosigkeit geben viele einfach auf. Und ja, geben auf. Und das ist so traurig. Und das ist die Zeit, in der wir leben. Davon wollen wir nichts wegnehmen. Aber dann müssen diese Menschen sehen, dass es auch Leute gibt, die damit anders umgehen. Sie müssen sehen, wie da ein Christ steht, der sich von diesen Geistern der Angst nicht berühren lässt. Die sehen, dass da Christen sind, die nicht Angst haben vor all dem, was da passiert. Jemand, der trotzdem im Frieden ist. Selbst dann, wenn Probleme kommen, die es einfach zum Herrn bringen und vom Herrn Anweisungen bekommen, Herr, was möchtest du, was ich tue in dieser Situation? Und alles, was sie dann tun müssen, ist das zu tun, was der Herr ihnen sagt und geben den Rest ihm und wissen, es ist seine Verantwortung, sodass sie nicht damit dagegen kämpfen müssen. Und ich bin auch nicht beschäftigt damit, alles Schlechte lesen zu müssen in den Zeitungen. Ich lese nur dann die Zeitung, wenn der Herr mir sagt, dass ich die Zeitung lese. Und wenn ich die Zeitung lese, dann frage ich ihn, wo ich lesen soll und was ich damit machen soll. Ob ich dafür beten soll oder etwas lernen soll. Sondern ich lasse das nicht an meinen natürlichen Verstand rein. Ich lese das einfach den Zusammenhang, genauso lese ich die Bibel und frage den Herrn, was möchtest du, was ich wisse? Das heißt, ich muss nicht in die Emotionen hineingehen, was das alles mit mir macht, was irgendjemand anders tun sollte oder noch dahin komme, dass ich Leute richte für das, was sie tun. Denn ich frage den Herrn, was möchtest du, was ich damit tue? Das heißt, so einfach mache ich das. Und manchmal sagt der Herr, ich möchte, dass du für diese Situation betest. Aber woher soll ich wissen, was ich beten soll? Und dann verschwende ich nicht die Zeit, dass ich 2 Stunden bete und hoffe, dass ich irgendwie dann weiß, was ich beten soll. Ich frage den Herrn, was möchtest du, was ich bete? Das habe ich so vor 45, 50 Jahren so gelernt. Dass wenn wir wissen, dass Gott unsere Gebete hört, dass wir dann empfangen. Und dann habe ich mir gedacht, bevor ich anfange zu beten, warum frage ich ihn nicht, wofür ich beten soll, weil dann kann ich nach seinem Willen beten. Und dann weiß ich, er wird es erhöhen. Und dann ist es viel leichter, meinen Glauben daran freizusetzen, weil ich schon weiß, er wird es beantworten. Und dann betest du auf effektive Weise. Das heißt, es muss nicht immer stundenlang sein. Es kann sein, dass ich einen Satz empfange und den muss ich dann auch nicht fünfmal wiederholen. Gott ist auch nicht schwerhörig. Er hat es schon beim ersten Mal gehört, als ich es gesagt habe. Und ich muss es dann nicht immer fünfmal wiederholen. Also der Vorzug, den wir haben als Kinder Gottes, der ist unbeschreiblich, unbegreiflich. Und da möchte ich ein bisschen von erzählen, weil ich davon begeistert bin, auch wenn wir nicht die normale Konferenz haben können, die wir sonst alle 2 Jahre haben. Aber wir haben uns entschieden, dass die Zeit, die eigentlich für die Konferenz zur Verfügung stehen sollte, dass ich da einfach einige Sessions spreche, dass ich dann für diejenigen, die sonst zur Konferenz gekommen wären, so die Möglichkeit haben, etwas zu hören, was jetzt in dieser Zeit für sie wichtig ist. Also zum Beispiel etwas, was ich auch gepredigt hätte, wenn wir die Konferenz gehabt hätten. Das sind die Dinge, über die ich jetzt sprechen möchte. Und ich habe einfach den Herrn gefragt, was möchtest du, dass ich sage? Was möchtest du, dass ich deinen Kindern sage? Die mich kennen, also die, egal wo ihr jetzt zuhört. Ich habe nie eine vorgefasste Meinung, worüber ich predigen möchte. Die einzige Verantwortung, die ich habe, dass ich da bin, wo Gott mich hingestellt hat und dass ich bereit bin, dass er durch mich das sprechen kann, was er seinen Kindern sagen möchte. Denn zu denen bin ich denn gesandt, zu seinen Kindern und noch genauer gesagt, zu seinen Kindern, deren Herz für mich schlägt. Das war die Beauftragung, die ich ganz am Anfang von ihm bekam. Und darin möchte ich treu sein. Und die zu finden, die ein Herz haben, was für Gott schlägt. Und das waren am Anfang oft nur ganz wenige. Nur wenige, die so ein Herz hatten, das für Gott schlägt. Und ganz viele, obwohl sie Christen waren, hatten das nicht. Aber die haben es auch gehört. Und am Anfang waren viele da, die eben keine offenen Ohren hatten für das, was ich zu sagen hatte. Aber Einzelne waren immer da, denen waren sofort die Ohren aufgetan, das hören zu können, was ich gesprochen habe. Andere haben es gehört und haben es nicht gehört oder haben vielleicht sogar geurteilt oder negative Gedanken gehabt. Aber wenn sie da sitzen und es hören, eine Wahrheit und Wahrheit und Wahrheit, und dann können der Heilige Geist auf sie kommen. Und ganz am Anfang, habe ich oft mit meinem Zeugnis angefangen, besonders wenn ich irgendwo zum ersten Mal war. Und dann war es ganz oft interessant zu sehen, indem das so diese Urteile, die Menschen hatten, wenn ich an den Punkt kam, wo sie verstanden, wovon ich hier rede, was ich für eine Gemeinschaft und innige Verbindung mit dem Herrn habe. Und dann, wenn wir an dem Punkt waren, dann sind diese Mauern, die sie aufgebaut haben, gefallen. Und wenn ich dann an dem Punkt meines Zeugnisses war, wo ich zerbrochen war vor Gott und ich diese Liebe von Gott erlebt habe, da haben sie gemerkt, das ist real. Und dann haben sie aufgehört, mir Widerstand zu leisten und haben aufgehört, gegen mich zu schießen, sondern begannen regelrecht zu saugen und zu ziehen. Und du kannst das regelrecht spüren, ob die Menschen dagegen sind oder ziehen. Und ich spüre das, ob jemand mit Judgments, mit Urteilen da sitzt. Und es waren nicht unbedingt alle, aber es war oft der größte Teil der Leute, die dann begannen zu saugen, zu ziehen. Und in dem Moment, wo ihr Herz sich öffnete, sie empfing, hat Gott ihnen auch die Ohren geöffnet, hören zu können. Und so konnten sie die Saat empfangen, die Gott pflanzen wollte. Und dann haben viele das Buch gekauft, meine Schafe hören meine Stimme, und sind von da aus weitergegangen. Und ich war immer begeistert, wenn Gott eine Tür geöffnet hat, wenn ich irgendwo in eine Denomination kam, die bisher noch niemand so wie mich hatten. Aber weil ich eben nicht Lehren gebracht habe, haben sie mir eben erlaubt zu kommen und nichts gegen ihre Lehren gesagt haben. Und dann hatte ich die Möglichkeit, dass die Leute, die sonst etwas normalerweise nie gehört hatten, dass sie jetzt etwas hören können. Und auch wenn sie mich vielleicht nie wieder einladen würden, haben doch viele von ihnen das Buch gekauft, Meine Schafe hören meine Stimme. Und es hat völlig ihr Leben verändert. Und wir haben Zeugnisse in dieser Art von überall aus der Welt bekommen. Und das ist nur ein kleines Büchlein. Ganz am Anfang war das noch sehr dünn. Es sah nicht sehr besonders beeindruckend aus. Und da waren noch nicht alle Kapitel drin, die wir heute drin haben. Und jetzt das Neue sieht ganz anders aus als das Originalbuch. Aber einige hatten dieses kleine Büchlein, dieses Heftchen gehabt oder haben mich nur einmal predigen gehört. Und es hat völlig ihr Leben verändert. Und solche Zeugnisse sind wirklich ermutigend. Ich habe solche Leute mit so einem Zeugnis in Afrika gehört, die mich einmal gehört haben und dann dieses Heftchen gekauft haben. Und einer hat von ihnen eine Bibelschule eröffnet und hat dann 25 Jahre lang Pastoren ausgebildet. Und alles fing aus mit diesem kleinen Büchlein, meine Schafe hören meine Stimme und diese Prinzipien darin, dass der Herr Jesus wirklich Herr ist, wir eine Liebesbeziehung haben und dann Kommunikation haben können. Aber die Prediger, die dort ausgebildet wurden, predigen es jetzt überall. Und ein anderes Zeugnis ist noch nicht so lange her. Ich glaube, das war jemand in England. Da war ein Mann in seiner Gemeinde. Und er ging durch eine alte Bibliothek, die schon alle sehr verstaubt waren, die Bücher. Und er ging durch und er hat eins von diesen alten Büchlein gefunden, meine Schafe, hör meine Stimme. Er hat es nach Hause genommen, hat es gelesen und es hat sein Leben vollkommen verändert. Und dann hat er einen Brief geschrieben und hat mir gedankt für meine Treue. Und er hat gesagt, ich möchte dir dafür danken, dass du es einfach so ausgesprochen, wie es ist und nicht irgendwas zurückgehalten hast. Das hat mich komplett verändert. Und jetzt kann ich gar nicht abwarten, was Gott mir als nächstes sagen wird. Es hat mich verändert, es hat meine Familie verändert. Ich kann mich noch an die Gegend erinnern. Es ist wahrscheinlich über 20 Jahre her, wo ich in der Gemeinde gewesen bin. Die haben wahrscheinlich sonst nicht viel damit gemacht, weil sie mich nie wieder eingeladen haben. Und das kleine Buch, was ich damals dem Pastor geschenkt hat, ist dann in dieser alten Bibliothek gelandet und verstaubt. Und jetzt hat jemand den Titel gelesen, die Überschrift gelesen und war interessiert und hat es nach Hause genommen. Also die von euch, die mich jetzt hören, hier und überall auf der Welt. Ihr habt dieses Buch wahrscheinlich mehrere Male gelesen und sogar die ausführlichere Version. Ihr habt sogar Zugang zu diesem zur Studienhilfe. Oder geht mit Dave Kennard systematisch durch das Buch. Oder er hatte Möglichkeiten, mit Keith zu reden, mit mir, wenn ich gekommen bin. Und er ist immer bereit, euch Fragen zu beantworten, wo immer ihr steht. Und einige von euch haben wirklich große Fortschritte gemacht. Bei anderen ist es sehr langsam. Ich habe so oft die Warnung ausgesprochen, wenn ich auf Reisen war, dass die Gefahr der letzten Zeit ist, dass Menschen immer Lernende sind, aber nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Erkenntnis ist, wenn du es wirklich in deinem Herzen hast. Und wenn wir darüber sprechen, was die Gabe des ewigen Lebens ist, dass wir Jesus kennen können, in Johannes 17, Vers 3, dass du nicht nur etwas weißt über Jesus, sondern dass du ihn kennst. Und Menschen lesen Dinge über ihn in der Bibel, die wahr sind, aber sie erkennen die Wahrheit nicht, denn die Wahrheit setzt frei. Denn Wahrheit ist eine Person, es ist die Person Jesus Christus. Und er ist der, der uns freisetzt. Von daher bin ich begeistert. Also ich, erstmal, weil ich keine Ahnung hatte, wo das Ganze hinführen würde.
In this order that I've been teaching before. So I'm not exactly sure what all the Lord wants to say.
Und von daher, ich weiß nie, was der Herr sagen möchte. Und manchmal ändert er auch, dass ich eine Richtung habe und dann ändert der Herr meine Richtung. Weil irgendjemand da ist, der darauf reagieren wird. Ich stehe jetzt hier in meinem Zuhause und bringe eine Botschaft, die Menschen hören werden. Wahrscheinlich am Mittwochabend, manche um 7 Uhr abends, zu anderen Zeiten andere Leute in der Welt. Und andere werden es später irgendwo auf der Welt hören. Und Gott weiß jetzt schon. Gott kennt jede einzelne Person. Und er weiß schon jede Person, die das hören wird. Die das mal hören wird. Und vielleicht auch manche erst in einem Jahr. Und das ist so gewaltig. Es sind hier wegen dem Virus nur ein ganz paar wenige Leute anwesend. An die kenne ich. Die kann ich in der... Und dann gibt es Leute in Alversen, die ich kenne. Aber es gibt auch Leute, die kenne ich überhaupt nicht. Und die das auch hören werden. Aber Gott weiß, wo du jetzt stehst. Deshalb kann ich das nicht so in eine Box stecken. Und dann sage ich, oh, den Satz braucht der Keith. Und den Satz braucht Darren. Und den Satz braucht der. Denn Gott spricht in einer Schule, wo alle Klassen in einem Klassenzimmer sind. Der Fokus ist natürlich mehr auf die Leute, die eigentlich sonst zur Konferenz gekommen wären, die das schon praktizieren oder schon einem gewissen Maß in dem Leben, was wir predigen. Das ist der Hauptfokus. Aber mir ist auch klar, die Zeit ist knapp. Wir können nicht warten, bis jeder Einzelne gewachsen ist. Von daher ist es jedem zur Verfügung. Wir können nicht warten, ob jemand schon reif ist oder nicht. Manchmal denken wir in der Form, dass man denkt, oh, ich kann die tieferen Dinge hören, ich gehe doch zur Gemeinde. Oder jemand sagt, ich glaube, dafür sind unsere Leute noch nicht so weit, es ist noch zu tief. Aber das, was ich hier spreche, ist nicht tiefere Dinge, das ist Milch, die Dinge, die ich in der ersten Woche gelernt habe. Und ich habe diese Dinge auch empfangen, als ich noch ein Baby war. Also wenn du so eine Lüge glaubst, wenn du denkst, oh, ich bin noch nicht reif genug, ich verstehe das nicht, das ist nur was für Pastoren. Alles, was im Wort Gottes steht, ist für seine Kinder, egal in welchem Alter. Wenn du diese Botschaft hörst und das, was ich in den nächsten paar Sessions lehren werde, nicht jeder von euch wird Ohren haben, hören zu können. Ihr werdet vielleicht ein Zeugnis haben auf das, was ich sage, dass es wahr ist. Aber es wird bestimmte Dinge geben, da wirst du überführt werden, dass du die nicht tust oder die nicht umsetzt oder wo du vielleicht sogar das Gegenteil tust. Aber das mag sicherlich unterschiedlich sein für unterschiedliche Menschen, die an unterschiedlichen Stellen stehen. Dem einen gibt Gott Gnade in dem einen Bereich, weil er gerade an was anderem arbeitet. Dem anderen gibt er in dem Punkt keine Gnade. Und das ist das Gewaltige, wenn Gott dient. Es hängt noch nicht mal davon ab, ob ich alle Worte gesagt habe, die gesagt werden müssen. Aber du hast das gehört, was du jetzt gerade hören sollst. Er hat mich einfach ausgesucht und sein Geist fließt durch mich, damit einfach alles er sagen kann, was er sagen möchte. Er braucht nicht, dass ich das sage. Er wäre ja auch in der Lage, das selber zu sagen. Er braucht nicht das vielleicht einfach wie jemand, der an die Tür klopft, damit du die Tür öffnest und ihn dann reden lässt. Denn das ist ja das, was wir letztlich wollen, dass er persönlich zu uns sieht. Er ist voller Liebe, voller Erbarmen und er will unser Bestes. In den Büchern habe ich schon so vieles behandelt. Und wir gehen jetzt nochmal ganz neu durch das Buch durch, meine Schafe hören meine Stimme. Und nochmal neue Illustrationen, nochmal Dinge klarer machen, wo ich immer wieder merke, dass Leute an der Stelle stecken bleiben, sodass sie das nicht umgesetzt bekommen in ihrem Leben. Und das ist, glaube ich, wird eine riesige Hilfe sein. Denn ich habe nicht mehr die Zeit, überall hinzureisen und alles zu erklären. Und wenn ich irgendwo hingereist bin, konnte ich das noch etwas weiter erklären. Aber wenn da noch Bereiche sind, wo Satan Zugang hat, sie zu berauben, der Wahrheit, dann versuchen wir die Taktiken Satans zu neutralisieren und ihm die Augen zu öffnen, wie Gott wirkt. Aber das Allerwichtigste ist, dass dein Fokus bleibt auf der Einfachheit des Evangeliums. Wie auch Paulus zu den Galater sagt, was seid ihr so töricht, dass ihr im Geist begonnen habt und wollt jetzt im Fleisch vollenden? Wir beginnen mit etwas geistlich und dann versuchen wir, das im Fleisch zu vollenden. Das ist Torheit. Und Gott beginnt im Geist und der gesamte Weg sollte im Geist sein. Und wenn er beginnt in dem Moment, wo wir geboren wurden in sein Reich, nicht erst, wenn wir aufgewachsen sind. In dem Moment, wo du gerade geboren bist, schon bevor du geboren wurdest, hat er begonnen. Er wusste schon vorher, wer du sein wirst. Bevor du jemals auf dieser Erde geboren wurdest, kannte er dich. Und wir versuchen Gott zu kennen, aber er kannte uns, bevor wir geboren wurden. Er kennt nicht nur alles über uns, sondern er weiß alles, wozu er uns beauftragt hat, das zu sein. Jesus ist der Beginner, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er kennt den Plan. Und der Heilige Geist ist der das alles umsetzt und zur Ausführung bringt. Und dann machst du Fortschritte. Und worüber ich jetzt begeistert bin, in der Zeit, in der wir jetzt leben, so viele Dinge beschleunigen sich. Wir haben die Möglichkeit von Dingen, die in den letzten 1000 Jahren niemand hatte in der Gemeinde. Und keiner war sich bewusst, was für eine Bedeutsamkeit das hat, was uns heute zur Verfügung steht. Die Apostel haben auch Dinge gesehen, als das Königreich kam. Und es gab große Menge im Alten Testament, aber ihnen wurde dieses Verständnis noch nicht gegeben. Das heißt nicht, dass Elia nicht reif war. Also bei der Geburt der Gemeinde, als sein Reich kam und der Heilige Geist kam, da wurden Dinge zur Verfügung gestellt. Und Dinge des Alten Testamentes waren jetzt erfüllt und durch etwas Neues ersetzt. Und das ist erstaunlich. Die frühen Apostel und die Leute der Gemeinde, die brachten das, was sie gelernt haben in ihrer Zeit und hatten ein gutes Fundament. Und als Gott sich Johannes zeigte auf der Insel Patmos, als er schon sehr alt war und ihm Offenbarung gab, und so sehen wir, wie das alles zum Ende kommt. Denn im Alten Testament ist das Ende schon prophezeit. Und auch, dass Jesus kommen wird. Und all die Dinge des Anfangs des Neuen Testaments. Aber sie haben damals die Dinge noch nicht verstanden. Es war ein Geheimnis. Aber jetzt spricht der Herr klar. Und Auch im Neuen Testament sind es noch Geheimnisse, aber wir haben die Fähigkeit bekommen, diese Dinge zu verstehen. Wie es auch heißt, dass die, die Gott lieben, die tieferen Dinge Gottes verstehen können. Und wir wissen, dass wir uns jetzt in dieser letzten Zeit befinden. Und Gott hat gesagt, er wird seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und das ist im Alten Testament noch nicht passiert. Aber wir wissen auch, dass er eine Fülle von Gnade geben wird. Genügend Gnade gibt. Gnade, mit der man überwinden kann. Aber wir wissen auch, dass Sünde mehr und mehr zunehmen wird. Und dass Satans Reich zunehmen wird und wachsen wird. Und das heißt dann, dass das Christentum zurückgehen wird. Und es gibt viele Warnungen, auf die ich später noch eingehen werde. Und diese Zeichen erscheinen jetzt und wir sehen das. Aber das Aufregende ist, dass Gott sagt, wenn ihr all diese schlimmen Dinge sehen werdet, wo Leute Angst vor haben, Furcht vor haben, vor dem, was noch passieren kann auf dieser Erde, dann ihr aber schaut auf, erhebt eure Häupter, schaut auf und freut euch, denn ihr wisst, dass eure Erlösung naht. Sie kommt nah. Und wegen der Zeit, in der wir jetzt stehen, haben wir die Gelegenheit, Dinge zu verstehen, die sonst niemand anders sehen konnte bisher. Es steht uns so viel zur Verfügung, was die Gemeinde nicht wirklich erlebt und erfährt. Aber in diesen letzten Tagen, auch wenn wir alles hätten, wenn wir das empfangen hätten, was wir am Anfang empfangen sollen, hätten wir darauf aufbauen können. Und auch dann würde es jetzt immer noch schneller gehen. Aber das Problem ist, dass ihr das Fundament noch nicht habt, das ganz von Anfang an hätte da sein sollen. Und das ist das Problem, wo die Gemeinde heute steht. Aber Gott hat bei jeder Generation in den letzten tausenden Jahren hatte immer einen Überrest. Und er hatte immer eine Gruppe, die ihr Knie vor Satan nicht gebeugt hat. Das ihm vertraut hat von ganzem Herzen. Und die ihm gehorcht haben, selbst bis in den Tod. Und denen hat er immer genug Gnade gegeben. Alles, wo auch immer sie durchgehen mussten. Gott wird solche haben. Egal, wie viel Gnade er noch geben muss, er wird immer einen Überrest haben. Aber das heißt nicht, dass das die Mehrheit ist. Die Mehrheit wird es nicht haben. Weil für diese Gnade gibt es einen Standard, nämlich er gibt die Gnade den Demütigen. Wenn er jemanden findet, der demütig ist, da sind einige, die hat er erwähnt, die diesen Standard erfüllen werden, was auch immer er tun muss. Andere musst du wählen. Auch wenn jemand so stur war wie ich, muss man trotzdem noch die Wahl treffen. Also alles, was mir passiert ist, lag alles an dem, was ich gesät habe, wie bei der Gravität. Wenn ich Steine hochwerfe, kommen sie auf mich runter. Aber ich hatte das erlaubt. Das war die einzige Möglichkeit, wie ich zur Vernunft kommen konnte, weil ich so stur war. Und das war ein Charakterzug, den Gott in mich hineingelegt hat. Der einzige Unterschied war, dass ich so stur, wie ich damals ihm widerstanden habe, jetzt genauso mit dieser Sturheit ihm dienen sollte. Diejenigen von euch, die jetzt in Isolation sind, weil sie zu Hause arbeiten oder manche haben vielleicht sogar ihre Arbeit verloren und haben keine Arbeit mehr. Ihr habt dann noch mehr Druck. Ihr sitzt zu Hause, ihr seid isoliert und ihr könnt noch nicht mehr rausgehen und einen Job finden. Und das bringt noch mehr Druck, auch finanziell, auf euch. Wirkt es dir jetzt zum Guten oder wirkt es gegen dich? Es mag dir helfen, dich zu demütigen und mit einigen Dingen dich zu beschäftigen, wo du schon lange gezögert hast. Und dann kannst du geistlich Fortschritte machen und dann dient dir das Ganze zum Guten. Aber wenn du jetzt anfängst, Gott anzuklagen und bist noch mehr in Rebellion und widerstehst ihm noch mehr, dann wirkt es zu Satans Gutes und wirkt gegen dich. Aber wir haben die Möglichkeit. Viele von euch gehen nochmal zu den Grundlagen zurück und das ist was Gutes. Also wenn ihr euch anschaut, was Keith die letzten Jahre gepredigt hat, wo immer er auch in der Welt gepredigt hat, hat er ein Hauptthema, über das er gesprochen hat. Manchmal sage ich, wenn man alles aufgenommen hätte, worüber Jesus gepredigt hat, während er auf der Erde gepredigt hat, was wäre da das Hauptthema gewesen? Was wäre das Hauptthema, über das er gesprochen hat? Das wäre das Reich Gottes. Das war sein Thema. Und wenn wir jetzt vom letzten halben Jahr alle Predigten von Keith und von Nottingham aufnehmen und einige, die von euch es hören, wie ich darüber lächle, denn ihr habt diese Predigten gehört, was wäre das Hauptthema gewesen? Es wäre Buße. Denn das ist das, worüber er gesprochen hat. Und das ist das, wo so viele von euch einen Fehler gemacht haben. Ihr habt die Wahrheit gehört, aber ihr habt die Wahrheit nicht umgesetzt. Ihr habt nicht Buße getan über den Dingen, die da aufgedeckt wurden. Und ihr habt nicht seid kein Täter des Wortes geworden und habt das Neue an die alte Stelle gestellt. Und seid nicht nochmal zu den ersten Werken zurückgekehrt. Ein Teil der Buße ganz am Anfang ist, dass man wirklich klarstellt, wer der Herr des Lebens ist. Ist das nicht erstaunlich, wie lange Menschen dagegen ankämpfen, was eigentlich schon immer noch vor Beginn der Zeit feststand? Es war nie eine Frage, wer der Herr ist. Kein Engel im Himmel stellt das in Frage. Selbst der Teufel und seine Engel stellen das nicht in Frage, dass Jesus der Herr ist. Und manchmal staune ich, wenn ich das Wort Gottes lese, dass die religiösen Leiter der damaligen Zeit, das waren die höchst Ausgebildeten, die immer so klug daher redeten, die hatten kein Verständnis dafür, wer Jesus war. Selbst Menschen, die ihm zugehört haben und die Wunder gesehen haben, die er getan hatten, haben immer noch sich gewundert. Wer ist er? Ist er ein Prophet? Ist er der? Wer ist es? Oder haben gedacht, er ist Elia. Aber sie haben alles genannt, wer er sein könnte, nur nicht der, der er ist, nämlich der Sohn Gottes. Die einzigen Leute, außer Petrus und seinen engen Jüngern, die sofort erkannt haben, wer er ist, das waren die dämonischen Geister, wenn er da ihnen erscheint. Die haben gerufen. Sie wussten, wer er war. Und die haben ihn sogar um Gnade gebeten oder um Barmherzigkeit gebeten. Und das ist fast ein bisschen beschämend. Dass denn die Dämonen wissen, wer Jesus ist, aber die Christen wissen es nicht. Und ich glaube, dieses Problem haben wir heute auch noch. Dass wir nicht wirklich fassen, wer Jesus ist. Jeder hat so seine kleine Organisation gebaut und seinen eigenen kleinen Jesus sich gemacht. Und dann gehen sie durch die Bibel und nehmen einzelne Abschnitte. Und die Abschnitte, die sie mögen, die nehmen sie, und die sie nicht mögen, die lassen sie aus und ersetzen sie durch das, wo sie denken oder wo sie sich wünschen, dass er so ist. Und das ist der, den sie anbeten. Aber es ist nicht der wirkliche Christus, es ist ein falscher Christus. Die Schrift warnt uns, dass viele falsche Christusse aufstehen werden. Und wir denken dann von unserem natürlichen Verstand, und dann denken wir, ah, das sind ein paar Prediger, die dann aufstehen und sagen, ich bin Christus. Aber wer in der Welt würde das glauben, wenn du das da einen Menschen so aufstehen siehst und siehst keine Zeichen? Aber wenn ich zu dir predige, wenn ich sage, so und so ist Jesus, aber es ist nicht so, wie er ist, dann predige ich einen falschen Christus. Und dann bekommst du das nicht von außen, sondern das Traurige ist, du hörst das von den Predigern innerhalb der Kirche, wo Korinther davon spricht, dass es Satans Diener sind und es sind Christen, die er so getäuscht hat, indem er als Engel des Lichts erschienen ist, weil sie im natürlichen, im fleischlichen Bereich waren, und dann konnte er Gott nachahmen und sie täuschen. Und dann hat er eine Persönlichkeit in ihrem Sinn geschaffen, eine Fälschung, welches nicht Christus ist, sondern ein falscher Christus. Und das heißt, wo immer ein falscher Christus gepredigt wird, steht Satan dahinter. Egal welche Organisation das ist. Wenn es irgendwas anderes ist als das klare Wort Gottes, was darin steht, wer Jesus ist, ob du es bewusst bist oder nicht, Absicht oder nicht Absicht, dann benutzt Satan sie, um einen falschen Christus zu präsentieren. Und was meint ihr, warum so viele Christen wie tot sind und nicht verstehen, warum? Und warum sie sich wundern, dass ihr Christus nichts tut? Aber er kann auch nichts tun, weil es ein falscher Christus ist. Aber wenn du dich demütigst, von deiner Sünde Buße tust und dein Herz dem echten Christus öffnest und zu ihm kommst, dann kannst du den Richtigen kennenlernen. Und dann wirst du das ewige Leben empfangen, wie es in Johannes 17, Vers 3 steht. Dann wirst du ihn kennen. Dann hängst du nicht ab von mir oder von irgendeinem anderen Prediger, der dir sagen muss, wer er ist. Dann weißt du, wer er für dich ist. Und der Heilige Geist in dir wird ihn dir offenbaren. Und der Heilige Geist ist nie gekommen, um sich selber zu offenbaren, sondern um Christus, um Jesus zu offenbaren. Die einzige Art und Weise, wie du wissen kannst, wer der wirkliche Jesus ist, ist, wenn der Heilige Geist ihn dir zeigt und Jesus sich dir zeigt, offenbart, oder der Vater sich dir offenbart. Der Einzige, der dir offenbaren kann, wer Christus ist, ist Gott. Er kann auch einen Prediger gebrauchen, um sich dir zu offenbaren. Und so sollte das auch eigentlich sein, wenn dieser Prediger ihm erlaubt, zuerst mit seinem Leben aufzuräumen, dass er den richtigen Christus repräsentiert. Und dann kann er andere zu Jüngern machen und ihnen Christus zeigen, bis sie Christus so eng kennen, und dann können wieder andere ihm dadurch folgen und er wieder andere zu Jüngern machen. Aber es gibt nur einen Christus, es gibt nur einen Jesus. Aber jede Gemeinde, die so einen anderen Namen an der Tür hat, so wie ein bisschen anderen Jesus. Und sie sprechen dann davon, was Jesus gelehrt hat. Das wieder anders ist, von wenn du in eine andere Gemeinde gehst. Überall bekommst du nur kleine Stücken davon, wie Jesus war, und nicht das ganze Bild. Und weil sie das dann in ihrem eigenen Verstand nur durchgegangen sind, dann sagen sie, oh, so und so hat Jesus gesagt, aber das hat er gar nicht gesagt. Das heißt, jetzt projizieren sie nicht nur einen falschen Christus oder einen falschen Jesus, sondern sie behaupten auch noch, dass bestimmte Worte, bestimmte Lehren von ihm gesprochen wurden, die gar nicht seine Gedanken waren. Und das ist ernst. Ich bin jetzt ja nicht gekommen, um Ministries anzugreifen, aber ich möchte einfach die Wahrheit bringen. Wir sollten niemals das Wort von Menschen annehmen, auch nicht meins. Wir sollten die Schrift durchforschen, und zwar jeder selbst. 2. Timotheus 2,15 sagt, du sollst eifrig sein, das Wort Gottes zu studieren, sondern das Wort zu studieren und recht auszulegen. Das ist deine Verantwortung. Nur der Heilige Geist kann die Wahrheit offenbaren. Das sagt auch 2. Timotheus. Alle Schrift ist eingegeben durch die Inspiration Gottes. Und nur der Heilige Geist kann dir wirklich die Schrift auslegen. Aber da gehen wir später noch drauf ein. Aber jetzt nochmal zu dieser Pandemie und die Furcht, die dadurch in vielen Menschen ausgelöst wird, und Ängstlichkeit, selbst unter Christen, die den Herrn in einem gewissen Maß lieben, aber eben noch nicht beständig im Geist leben. Die kämpfen dagegen an, nicht ängstlich zu sein oder keine Furcht zu haben. Also viele von denen, viele von euch, die ihr mich oder Keith schon mehrere Male gehört habt, ihr geht wieder zurück zu den Basics, die ihr gehört habt, dass wir sie predigen und die wir in den Büchern geschrieben haben und die Gott durch uns geschrieben hat, durch mich geschrieben hat. Und es fängt an mit ganz grundlegender Buße. Oder mit Glaube. Wo ist dein Glaube hineingesetzt? Denn da fängt es an. Da stehen viele ganz am Anfang. Die, die von euch an Gott glauben, die sind gerettet. Aber hast du wirklich Glauben? Hast du deinen Glauben in den Herrn gesetzt? Ich möchte da jetzt nicht in tiefe Lehre gehen. Aber ist dein Glaube wirklich auf Jesus, auf Christus gesetzt? Ist es in ihn gesetzt? Und weil all dein Glaube auf ihn gesetzt ist, bleibt es nicht übrig, auf dein Fleisch zu vertrauen. Und dann wirst du dein Fleisch sterben lassen. Und das ist der Teil der Taufe. Und du beginnst im Geist und du wächst im Geist. Und das sollte das Normale sein. Und einige von euch haben das immer und immer wieder gehört. Ihr wisst, es muss mit dem richtigen Motiv, mit der richtigen Haltung beginnen. Und es muss aus dem richtigen Motiv sein, nämlich weil du ihn liebst, das habe ich schon so oft gesagt. Und in Jakobus 1,22 ist diese Gefahr genannt, dass wenn wir nur Hörer sind und nicht Täter des Wortes, dass wir uns dann selber betrügen. Und dann musst du dir klar machen, ja, ich habe mich selber betrogen. Die Schrift sagt, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Du kannst nicht auf die Frucht von Joseph oder von Keith gucken oder von irgendjemand anders. Denn wenn du das tust, was wir lehren, und bei uns im Leben ist Frucht, die zeigt, dass wir das leben, dann solltest du die gleiche auch Frucht auch haben in deinem Leben. Wenn du nicht die gleiche Frucht hast, dann tust du das nicht wirklich, was wir gesagt haben, was du tun sollst. Du denkst vielleicht, dass du es tust, aber du tust es nicht wirklich. Und das Begeisternde für mich ist, dass ganz viele Leute nochmal zurückgehen, dass sie so sehr in Eile waren und schnell aufwachsen wollten, dass sie nicht Zeit sich genommen haben, die Grundlagen wirklich einzuüben, dass sie es nur im Verstand verarbeitet haben und haben gedacht, ja, ist eine Wahrheit, ja, das ist das, was die Bibel sagt, ja, da stimme ich mit überein. Aber ich möchte Gott wirklich richtig hören. Und dann wollen sie sofort weitergehen. Sie wollen sofort wie immer reife Christen wandeln. Aber haben noch nicht mehr gelernt, in seinen Schoß zu kommen und in seinem Schoß zu bleiben, weil das das Allererste ist. bevor irgendein Kind irgendwas lernen kann, irgendwas, was es im Leben lernt, ganz besonders, wenn es darum geht, dann zur Schule zu gehen. Das allererste, was ein Kind lernen muss, ist, der Mutter völlig zu vertrauen, von ganzem Herzen zu vertrauen. Dass es mit der Mutter eine Bindung hat, wenn es eine liebende, nährende Mutter ist, egal ob es eine christliche oder nicht christliche Mutter war, die einfach natürliches Erbarmen hat mit dem Kind und sich um die Bedürfnisse des Kindes kümmert. Das Kind ist ja völlig hilflos. Und das alles, was es tut, ist zu schreien. Und dann kommt die Mutter und findet heraus, wo das Problem liegt. Tröstet das Kind und löst das Problem für das Kind. Das ist so natürlich, wie du es bringen kannst. Selbst im Tierreich ist das so. Das ist einfach ein Teil der Schöpfung. Selbst bei Kindern ist das. Ich bin immer erstaunt, wenn ich Dinge sehe, wo schlimme Dinge passiert sind, wie Genozid oder Kriege, wo ganze Familien umgebracht worden sind. Und dann sah ich ein Bild, wo Mutter und Vater getötet waren und mehrere Kinder, Brüder, Schwestern, alle getötet. Und dann ist da ein kleines 7- oder 8-jähriges Mädchen und dann ein kleines Baby, vielleicht von einem halben Jahr oder anderthalb Jahren oder Jahr. Und dieses Mädchen kümmert sich dann um das Baby. Selbst dieses Kind, in all diesem Horror, was es damit ansehen musste, die Eltern und die Geschwister getötet, hat immer noch dieses Erbarmen und diese nährende Ader, sich um jemanden zu kümmern, der noch hilfloser ist als sie selbst. Und so viele Leute glauben, dass du irgendwo auf einem ganz hohen Level sein musst, bevor du jemand anders helfen kannst. Die Schrift sagt, wir sollen hingehen und zu Jüngern machen. Aber um andere zu Jüngern zu machen, musst du zuerst ein Jünger sein. Wie hat diese kleine 6-jährige Mädchen gelernt, sich um das Baby zu kümmern? Sie tut einfach das, was sie bei der Mutter gesehen hat. Du folgst jemandem so, wie der andere dem Herrn folgt. Und dann lernst du, wie man den Herrn folgt. Und selbst wenn du noch ganz weit auf der Strecke zurückliegst, gibt es irgendjemand, der noch weiter zurückliegt. Und du kannst nicht jemandem helfen, der schon weiter ist, aber du kannst jemandem zurückgeben, du kannst jemandem weiterhelfen, der noch weiter zurückliegt wie du. Und diese Zeit ist eine gute Zeit, bestimmte Dinge zu tun. Es gibt einige Schriftstellen, die habe ich schon oft gelesen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass ich einige nochmal mit euch teile, damit ihr versteht, was in der letzten Zeit passiert und was das für eine Zeit ist, eine Situation ist, in der wir leben. Die Menschen lesen die Bibel von ihrem natürlichen Verstand her, weil wir es nicht lesen sollen nach 1. Korinther 2. Und dann kommen wir zur Schlussfolgerung. Und wir sehen dann die Wahrheit nicht oder wir sehen die Bedeutsamkeit nicht. Weil wir die Bedeutung nach unserem natürlichen Verstand beurteilt haben. Und du kannst es nicht umsetzen, weil es nicht so viel Wert für dich hat. Aber alles in Gottes Reich muss durch den Geist empfangen werden. Am Ende von Paulus Leben hat Gott ihm Einsicht gegeben in sein Reich. Wisst ihr, was für mich erstaunlich ist? Paulus wurde hineingerufen, hinaufgerufen in den dritten Himmel. Und da sah er Dinge und hörte Dinge. Und Gott hat ihm nicht mal erlaubt, darüber zu sprechen. Und er war so überwältigt davon, aber er durfte es nie jemandem anders predigen. Das ist fast ein bisschen wie Ironie. Denn er war ja eigentlich sehr hoch gebildet in der Welt Gottes. Er war ein Pharisee, der Pharisäer, er war von den höchst ausgebildeten Leuten ausgebildet. Und die Leute, die ihn ausgebildet haben, waren die allerhöchsten der damaligen Zeit. Und dennoch hat er am Anfang überhaupt nicht sehen können, wer Jesus ist. Nicht nur, dass er es nicht gesehen hat, sondern er hat sogar die Gemeinde verfolgt. Bis Gott da eine kleine Korrektur vorgenommen hat in seinem Leben. Und dann in einem Moment, an einem Tag, hat er sich komplett gewandelt. Und dann hat er die Also er hat nicht lange erst die Schrift studiert und sich dann verändert, sondern in einem Moment war er verändert, wie auch in meinem Zeugnis, wie er meine Geschichte kennt, wo ich vorher ein verlorener Sohn war. Ja, der Herr hat bei mir auch Prediger benutzt, um mich zu einem bestimmten Punkt zu bringen. Aber der allergrößte Teil hat der Heilige Geist selber mich gelehrt, nicht Menschen. Also Paulus, und Gott hat ihn berufen, gesagt, ich habe dich berufen, mir zu dienen. Er musste erst nochmal neu zurück zur Schule wie man lernt. Und ich kann dich nicht nach Rom oder so in die Schule schicken. Denn es gab niemanden auf der Erde, der dir das zeigen konnte, was du lernen musstest. Nämlich nur der Heilige Geist. Er wird dich lehren. Der Heilige Geist hat ihn in die Wüste geführt. Und wir haben keine Ahnung, wie das da in der Wildnis war, ob er Und er ging als Babychrist in die Wüste und kam heraus als Apostel. Er hatte nicht mal eine Bibel, er hatte nur den Heiligen Geist. Und heute denken wir, wir bräuchten alles. Weil wir alles im natürlichen Verstand analysieren und es nicht im Geist durchgehen. Aber als Paulus da rauskam, er wurde versetzt in den dritten Himmel. Und die anderen waren eben rund um die Uhr mit ihm 3,5 Jahre zusammen. Und Paulus wurde versetzt in den Himmel. Paulus hatte nicht die Gelegenheit, die 3,5 Jahre mit ihm zu leben und herumzugehen. Aber als Jesus mit den anderen 12 lebte, und die Jünger haben auch nicht immer alles gehört. Wenn er mit Johannes geredet hat, dann war Petrus nicht dabei oder umgekehrt. Sie mussten warten, bis sie dran waren. Und manchmal hat er natürlich zu allen gesprochen. Aber der Heilige Geist ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche bei uns. Und am Ende hat Paulus sogar Petrus korrigiert, obwohl Petrus Jesus früher gekannt hat. Und man... Und dann haben sie gesehen, dass Paulus Frucht hatte. Er hatte nicht die Zeit, sein ganzes Zeugnis zu erzählen, aber sie konnten die Frucht sehen an ihm. Die Frucht von dem, was Gott an ihm getan hatte. Und das konnten sie nicht mehr leugnen, dass Gott mit ihm ist. Und dann mit Nervosität haben sie ihn aufgenommen. Und sie haben ihn zu den Heiden geschickt und sind gar nicht selber gegangen, sondern haben ihn zu den Heiden geschickt. Aber als sie dann mehr und mehr mit dem Herrn gewandelt sind, dann waren Petrus und alle anderen, konnten dann auch mit Paulus mehr in Beziehung treten, weil sie dann wegen dem, weil er vorher so stark gegen Jesus war, hatten sie da ihre... Ja. Er sagte selbst, ich war ein Mörder, ich habe die Christen getötet. Und er sagte mir, weil mir die Gnade gegeben wurde und wegen all dem, was ich getan habe, habe ich jetzt mehr gearbeitet als alle anderen Apostel. Er hatte dann eine andere Einstellung. Und er wusste, wie viel ihm vergeben war, und deshalb hatte er diese Einstellung. Wenn ich mein Zeugnis erzähle, ich will mich nicht vergleichen mit Paulus oder dass ich irgendwas annähernd gemacht hätte wie er. Ich war vielleicht auch keine boshafte Person. War schlimmer, ich habe gedacht, ich war eine gute Person. Ich habe die Unterdrückten versucht zu unterstützen. Ich bin immer aufgestanden für Leute, die unterdrückt wurden. Und ich war stolz darauf, dass ich so ehrlich war, verlässlich war, weil ich in der Weise aufgezogen worden war. Und diese Dinge hat mein Vater weitergegeben, aber Gott hat meinen Vater zu dem gemacht, was er war. Von daher kamen die Prinzipien von meinem Vater. Und weil ich meinen Vater zu dem respektiert habe, habe ich gesagt, so muss man sein. Von daher habe ich überhaupt nicht gedacht, dass ich eine boshafte Person war. Und meine größte Ausrede war, dass ich eben gegen die Heuchelei war und dass ich gedacht habe, ich bin besser als die, ich bin zumindest kein Heuchler. Die tun Dinge, die würde ich nie tun, und ich behaupte noch nicht mal, mit Gott zu leben. Die haben gelogen oder andere Dinge getan. Sie waren eben Heuchler. Und ich war aber kein Heuchler. Da hast du das bekommen, was du gesehen hast. Also eben nicht wie... Also einfach zumindest ehrlich sein. Und von dem Punkt, von dem Startpunkt aus kam ich. Ich bin zwar den Prinzipien von Gott bin ich gar nicht weggelaufen, von denen, wo ich wusste, dass sie richtig waren. Ich wollte einfach nur kein Prediger werden. Deshalb bin ich weggelaufen. Ich habe auch nicht Anstoß genommen an dem, was Jesus gesagt hat. Ich habe ihn geliebt für das, was er gesagt hat. Ich war einfach gekränkt, was er erlaubt hat, wo mein Vater durchgegangen ist als sein Prediger, als sein Diener. Darüber habe ich mich aufgeregt. Und dass da andere waren, die eigentlich hätten Christen sein sollen, die ihn so behandelt haben, die in einer Weise, die überhaupt nicht fair war. Und Gott hat meinen Vater geleitet, dass er eben darauf geantwortet hat, nicht in der Weise, wie ich das gemacht hätte, sondern in der Weise, wie Jesus es getan hat, also es nicht zurückgezahlt hat. Er hatte diese Liebe, eine Menge von Sünden zuzudecken, und diese Liebe hatte ich nicht. Und ich war so naiv, so dumm als 14-jähriger Junge, dass ich keine Ahnung hatte, wie viel Stärke das war, dass mein Vater eben so reagieren konnte. Und der einfache Weg wäre für mich gewesen, den eins auszuzahlen, sie zurückzuschlagen. Und ich habe das schon erzählt, als ich dann immer nach Hause kam, habe ich mich immer gewundert, wie viel klüger mein Vater geworden ist. All die Dinge, die habe ich später gesehen, die mein Vater mir geoffenbart hat. Und die Art und Weise, wie mein Vater mit mir umgegangen ist, mit meinen Problemen. Das ist jetzt so ähnlich, wie mein Vater im Himmel mich Gemeinschaft mit mir haben kann. Und dann sagt Gott mir Dinge so ähnlich, wie mein Vater mir damals die Dinge gesagt hat. Und jetzt sage ich das von meinem himmlischen Vater. Und ich habe gesagt, so viele der Dinge, wie du mich behandelst, Gott, ist so, wie mein Vater mich behandelt hat, als ich damals davongelaufen bin. Ich habe nicht wirklich eine Antwort erwartet, aber der Vater hat klar geantwortet mit einem starken Zeugnis. Dein natürlicher Vater war eines der stärksten Beispiele von dem, wie ich bin, von allen Menschen auf dieser Erde. Und als ich rebelliert habe und das Haus verlassen habe, hat er mich an die Schriftstelle erinnert. Lehre ein Kind seinen Weg und es wird nicht davon abweichen, wenn es älter ist. Und er hat gesagt, ich habe dich die Wege des Herrn gelehrt, du hast zwar nicht immer zugehört, ich habe meinen Teil gehalten, du hast zwar nicht zugehört, aber ich weiß, der Herr wird seinen Teil auch halten und du wirst zurückkommen. Und da steht nicht, du wirst nicht weg abweichen, wenn du jünger bist, aber du wirst zurückkommen. Du bist vielleicht in etwas schlechterem Zustand, aber du wirst zurückkommen. Und er hat lang genug gelebt, um das zu sehen. Er hat mich noch 2 Jahre im Dienst gesehen. Aber diese Dinge, die er hineingelegt hat in mich, als ich überhaupt keine, dem überhaupt keine Aufmerksamkeit geschenkt hat. Alles, was mein Vater mich jemals gelehrt hat, was von Gott kam, ist immer noch da. Und der Heilige Geist bringt es zurück, Wort für Wort. Und es ist genau so, wie es Wort für Wort gesprochen wurde. Und dann erklärt mir der Heilige Geist das noch. Und damit möchte ich schließen. Mein Vater war Farmer, Lehrer und Prediger. Und er hat in ländlicher Umgebung gelebt. Und sein ganzes Leben hat er innerhalb dieser 2 Meilen verbracht. Und er war zu Hause und hatte 10 Kinder. Und er hat immer gesagt, Sohn, wo immer du hinreist, wenn du abends nicht vorm Dunkeln zurück sein kannst, ist es zu weit weg. Und jetzt muss ich darüber lachen, wie weit ich durch die Welt gereist bin. Man hätte sich das nie vorstellen können. Aber die Fundamente davon, wer Christus ist, wer seine Natur ist, sein Charakter ist, die hat mein Vater in mich gelegt. Die Frucht, die er hatte, weil er Gott repräsentiert hat. Diese Prinzipien, die er mich hineingelegt hat, wo ich damals gar keine Aufmerksamkeit gegeben habe. Das ist aber ein Teil von dem geworden, wer ich bin und was ich jetzt heute Menschen weitergebe. Und einiges kommt wirklich von meinem Vater, von meinem natürlichen Vater. Und der Heilige Geist bringt mir das einfach in Erinnerung. Die Dinge, die er in seinem Leben gewirkt hat, die andere Leute um ihn herum nicht getan haben, wo er aber die Frucht von hatte. Und das hat jetzt berührt, das Menschen überall auf dem Erdboden. Und manchmal und manchmal stelle ich mir vor, dass das, was ich jetzt weitergebe, dass es ihm praktisch noch angerechnet wird an Lohn, dass er jetzt im Himmel ist und er vielleicht darüber lächelt, wenn er sieht, dass ich die Wahrheiten, die er gelebt hat und an mich weitergegeben hat, jetzt anderen weitergebe. Also wir haben noch einige Sessions vor uns. Ich weiß, Gott möchte einige Dinge sprechen. Und dass er wirklich unsere Augen öffnet. Und dass wir etwas sehen in einer Weise, wie wir es bisher noch nie gesehen haben. Das erstaunt mich, wie Leute manchmal eine Sache hören und sagt, ah, und jetzt fällt der Groschen, jetzt habe ich es verstanden. Und die jetzt hier mit bei mir sind, die jetzt schon viele Jahre bei uns im Dienst sind, manchmal predige ich etwas und manchmal sagt jemand, wow, und wird ganz begeistert. Und jemand anders sagt, das hat er doch schon 50 Mal gesagt oder gepredigt. Aber in dem Moment hat die eine Person das eben ergriffen. Und Gottes Wort wird nicht leer zurückkommen. Alle Saat ist gesät, gelegt in dich. Und alles, was du in der Bibel gelesen hast und in den Büchern gelesen hast, das ist alles in dir. Lass nicht zu, dass Satan dir das stiehlt. Denn bisher hat es vielleicht noch nicht wirklich Frucht gebracht, weil dein Herzensboden noch hart ist, weil er noch nicht aufgebrochen und bereitet ist. Und dann muss Gott Dinge tun, um diesen Herzensboden aufzubrechen oder vielleicht Steine rausnehmen. Und eines Tages wird dein Boden bereitet sein und dann wird dieses Samenkorn hineinfallen und wird dann Wurzeln schlagen oder er wird dir die Ohren öffnen, dass du es hören kannst, weil du vorher noch nicht qualifiziert warst oder würdig warst, das hören zu können. Und dann weißt du, du hast die Wahrheit gehört. Du warst vielleicht noch nicht offen dafür, du hast noch nicht mal danach gesucht, aber du konntest nicht verhindern, dass du es gehört hast. Aber du hast es noch nicht umgesetzt, bis eines Tages er dich zu dem Punkt bringt, wo du bereit bist, das umzusetzen, und dann öffnet er dir die Ohren. Wisst ihr, wie viel Gnade das ist? Denn wenn das 10 Jahre später ist, dann hat er dir 10 Jahre lang Gnade gegeben. Und er hat dir die 10 Jahre gegeben, bevor du das umsetzen konntest, weil du 10 Jahre lang in Rebellion warst. Wenn du nichts damit tun wirst, nichts umsetzt, dann wäre es besser, du hättest es gar nicht gehört. An das, was du gehört hast, für das wirst du zur Verantwortung gezogen oder zur Rechenschaft gezogen. Es sind noch viele Dinge, wo der Herr möchte, dass ich sie an euch weitergebe. Und wir werden da noch ins Detail gehen. und bereitet euch vor, die Dinge auf andere Weise sehen zu können. Und ich glaube, dass die von euch, die wirklich aufrichtig sind, die sind vielleicht immer noch frustriert an bestimmten Punkten, und die, die Fortschritte machen, dass sie sehen, sie machen doch noch nicht so viel Fortschritt, wie sie sollten. Aber ich glaube, dass diese Lehren euch helfen oder diese Botschaften euch helfen werden, um frei zu werden und dann Dinge zu beschleunigen. Wir haben nur noch eine kurze Zeit und es ist so viel, was in kurzer Zeit noch zu tun ist. Und wir müssen beginnen, aus Gottes Technologie zu leben. Also sei ermutigt, setze um, was du heute Abend gehört hast und bereite dich. Und für euch, die das später hören, als Aufnahmen, und setzt alles um, was ihr hört, macht euch Notizen und das betet, dass Gott euch Ohren gibt zu hören, dass große Dinge passieren. Und ich bin begeistert davon, was für ein Potenzial wir haben, besonders hier in Servants of the Lord Ministries.